ARD.
SWR Kultur. Forum. Angeben und flexen, wie wichtig sind Statussymbole? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Marion Theis. Ob neuestes Handymodell oder teure Sneaker, schon Kinder und Jugendliche messen sich gegenseitig an dem, was sie haben. Dabei braucht es weder Apple noch Armani, um gut anzukommen. Es lässt sich schließlich auch mit dem Bildungsstand oder dem sozialen Engagement protzen. Warum prahlen wir? Was sagt das über uns und die Gesellschaft? Und geht es überhaupt ohne Angeberei? Darüber rede ich heute mit der Kommunikationsberaterin und Autorin Claudia Cornelsen, mit Dr. Lioba Gierke, Wirtschaftspsychologin an der WHU Otto Beisheim School of Management und Mitautorin des Buchs Statussymbole im Wandel, und mit Dr. Kilian Hampel, Politikwissenschaftler, Jugendforscher und Organisationsforscher. Porsche, Prada, Pitbull oder Picasso, wie zeigen Sie anderen, wer Sie sind und was Sie drauf haben, Herr Hampel?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich durch immaterielles Handeln, würde ich mal bei mir jetzt sagen. Ich fahre zumindest keinen Porsche. Bin jetzt auch bei Kleidung jetzt nicht so drauf bedacht. Würde ich wahrscheinlich eher durch immaterielles Handeln machen, als wirklich durch ein Statussymbol als technisches Gut.
Also Sie gehen mit Ihrem Doktortitel an?
Oh, das haben Sie jetzt gesagt, nein.
Ja, habe ich gesagt.
Nein, ich denke nicht. Es gehört zum Beruf dazu, aber es ist nichts, dass ich damit groß umgehe und ich zwinge es niemanden, mich mit dem Doktortitel anzusprechen, würde ich sagen.
Vor allem jüngere Menschen lieben Marken und Luxus. Das geht aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Bauli Consulting vor. Sie also nicht?
Ich liebe Marken, also falsch ausgedrückt. Ich habe in den letzten Jahren bemerkt, dass es bei Marken auch auf was anderes ankommt, nämlich Umweltfreundlichkeit zum einen. Zum Beispiel, ich bin großer Fan von Patagonia, wenn man so sagen kann. Ich weiß nicht, dass es wegen Statussymbol ist, beim Sport solche Kleidung zu tragen. Andererseits, ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass natürlich jeder unbewusst solche Statussymbole verinnerlicht. Wahrscheinlich ich auch, wenn ich mit einem MacBook im Zug sitze zum Beispiel.
Mhm. Keiner wird hier für Schleichwerbung bezahlt, das gleich mal vorweg, ne? Frau Cornelsen, Sie können auf ein paar Jahrzehnte Erfolg im Beruf zurückschauen, als Leiterin einer Wirtschaftsagentur, als Kommunikationsberaterin, als Autorin. Sind Sie durch mit dem, was man protzen oder angeben nennt?
Nö, gar nicht. Im Gegenteil, das spielt eine Riesenrolle. Und ich glaube, wir unterschätzen, wie wichtig Statussymbole sind, weil wir überschätzen, welche Rolle solche Marken spielen oder Produkte spielen. Ich bin eine große Anhängerin der immateriellen Werte. Und alleine, ich sag mal, dass wir heute hier zusammensitzen, ist ja schon das erste Statussymbol. Damit sind wir sehr privilegiert gegenüber anderen. Und heute Abend in meiner Sportgruppe kann ich da wunderbar drüber plaudern, ganz als wäre es das Normalste von der Welt, dass ich heute im Studio war. Und die anderen werden mich mit großen Augen bewundert angucken, was ich schon wieder mache.
Also Sie plaudern mit dem Hintergedanken, dass Sie die anderen damit beeindrucken?
Ja, einerseits, das ein bisschen auch mein Rollenfach ist, dass ich immer die Frau bin, die ein aufregendes Leben hat in meinem Freundeskreis. Aber ich tue das natürlich, damit ich zu dem Freundeskreis dazugehöre. Also ich würde sagen, Statussymbole dienen vor allen Dingen dazu, Zugehörigkeit zu signalisieren. Also an der Uni werde ich nichts ohne Doktortitel. Und in meiner Sportgruppe, die wollen Spaß haben, die wollen was erleben. Und ich habe immer lustige Geschichten zu erzählen und deswegen darf ich Teil dieser Gruppe sein.
Mhm. Frau Gierke, das Buch, das Sie mit einer Kollegin verfasst haben und gerade überarbeiten, das heißt Statussymbole im Wandel. Kann man heute noch jemanden mit einer Rolex-Uhr beeindrucken?
Sicherlich ja. Das hängt tatsächlich bei Statussymbolen, das klang ja auch gerade so ein bisschen schon an, davon ab, mit wem wir uns vergleichen. Ja, also ganz zentral bei Statussymbolen ist vor allen Dingen die Vergleichsgruppe, und in gewissen Kreisen kann man mit einer Rolex durchaus gewissen Status signalisieren. Ja, das ich kann sagen, bei mir persönlich nicht verfangen, ja, weil das für mich kein Statuspotenzial hat. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass wir schauen, in welcher Vergleichsgruppe bewege ich mich eigentlich gerade und was ist dort etwas, was Statuspotenzial hat.
Was steht denn gerade an Top 1 der modernen Statussymbole? Jetzt mal ganz unabhängig von Vergleichsgruppen, kann man das sagen?
Ja, also das wäre mal so schön, wenn es so eine einfache Antwort gäbe. Tatsächlich, wenn wir an Statussymbole denken, und ich mache das auch gern in Workshops, Vorträgen, dass ich Menschen einfach mal frage, naja, was sind denn ihre ersten Assoziationen bei dem Thema? Und was ich ganz oft höre, ist, dass es das Auto ist, Immobilien, ein Handy oder vielleicht auch die Rolex, die Sie gerade angesprochen haben. Und wenn wir genauer hinschauen, würde ich sagen, dass Statussymbole mittlerweile viel vielschichtiger werden. Natürlich gibt es diese Klassiker unter den Statussymbolen. Aber wenn ich mir persönlich nichts aus dem Porsche mache, dann ist auch egal, ob mein Nachbar mit dem Porsche vorfährt, dann hat es für mich eben kein Statuspotenzial, sondern dass es viel mehr darum geht, zu schauen, was ist es eigentlich in einzelnen Nischen. Ja, von daher zu sagen, ja, das ist das Statussymbol schlechthin, das wird schwierig.
Zum Rolex erzähle mal gerne die Geschichte von einem CEO, der war erstmal noch nicht CEO, er wurde CEO eines großen deutschen, ich will nicht so viel Unternehmensnamen heute sagen, der eines großen deutschen Unternehmens. Und er verschickte dann entsprechend das neue Pressefoto an die Redaktion. Eine der Redaktionen guckte sich das Foto an und packte das dann ins Bildarchiv für den Fall, dass man dies braucht, aber sagte, das haben wir doch schon, das Foto. Und dann guckten sie sich das Foto an, das sie hatten, und guckten sich das Foto an, das sie bekamen, und haben gesagt, wieso verschickt er das neu? Und beim genauen Hingucken stellten sie fest, dass auf dem alten Bild er eine Rolex trug und auf dem neuen keine Rolex trug. Das machten sie dann zum Thema in der Zeitung und sagten, warum darf der CEO eines großen deutschen Unternehmens keine Rolex mehr tragen? Warum wird es wegretuschiert? Also Foto war retuschiert worden. Und dann war die große Frage, liegt das daran, dass dieses Unternehmen ein großes Sparprogramm macht und das deswegen und so weiter er nicht protzen darf? Meine These dazu ist, diese Uhr war zu billig. Als CEO eines solch großen namhaften Unternehmens darf man nicht mit einer Proleten-Rolex rumrennen, sondern muss, wenn dann irgendeine, jetzt kann ich anderen Uhrennamen nennen, die dann die Leute gar nicht so kennen, aber die dann das wahre Statement sind von er hat's geschafft.
Das ist ein interessanter Punkt, weil Statussymbole sind dann natürlich die Rolex, das ist so ein Begriff für viele. Aber natürlich kann es auch sein, dass dieser CEO, den Sie dann beschreiben, vielleicht eben eine ganz andere Uhr hätte tragen können von einer nischigen Marke, ja, die man vielleicht gar nicht so kennt, wo man erstmal gewisses Wissen braucht. Und das ist auch bei Statussymbolen eben wichtig, dass man sie lesen können muss. Ja, das heißt also einfach nur, okay, das Symbol zu sehen, hat erstmal keine Relevanz, wenn ich nicht es lesen kann, wahrnehmen kann und eben auch einordnen kann.
Ich glaube, das Lesen von solchen Symbolen ist echt wichtig, wie Sie auch gerade gesagt haben, Frau Gierke. Ich kann mich erinnern bei dem Thema Rolex an die Debatte um eine Politikerin von der SPD vor ein paar Jahren, die eben eine getragen hatte bei einem TV-Auftritt, wo am nächsten Tag auch von der rechten Seite, aber von vielen Seiten sehr, sehr viel diskutiert wurde. Darf jemand in der Politik zum Beispiel sowas tragen? Ist das ein Statussymbol für jemanden, der eigentlich im öffentlichen Amt ist? Sollte das eigentlich erlaubt sein? Da wurde auch viel diskutiert. Also es wird auch oft benutzt, um zu bewerten, vielleicht auch im negativen Sinne.
Haben, was andere nicht haben können. Das ist der Untertitel Ihres Buches, Frau Gierke. Mhm. Was ist denn so reizvoll daran, mehr oder anderes zu besitzen als der Nachbar oder der Kollege?
Statussymbole dienen natürlich dazu, uns abzugrenzen in gewisser Weise oder unsere Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe auszudrücken. Ja, das heißt, damit werden sie auch identitätsstiftend und geben uns in gewisser Weise Orientierung. Sie signalisieren nach außen, wofür wir stehen, was uns wichtig ist oder wofür wir vielleicht auch gesehen werden wollen. Das heißt, dahinter verbirgt sich dieses Haben, was andere nicht haben können. Denn auch, und das ist ein weiterer Aspekt dazu, es geht natürlich auch mit Statussymbolen einher, ist, dass sie in gewisser Weise auch eine Exklusivität, vielleicht Rarität mit sich bringen. Ja, wenn alle es haben können, dann verliert etwas eben auch mit der Zeit an Statuspotenzial. Mhm. Und ein Beispiel, auf das ich da gerne zu sprechen komme, ist die Ananas. Ja, vor ein paar Jahrhunderten noch Statuspotenzial in England, eine exotische, rare Frucht. Und mittlerweile können wir sie in jedem Supermarkt kaufen. Das heißt, sie hat ihr Statuspotenzial verloren. Mhm. Ganz entscheidend dabei ist letztendlich der Zeitgeist, in dem wir uns bewegen.
Aber dieses sich anstrengen, toller zu sein als die anderen, das bringt ja auch Aufwand mit sich, vielleicht auch Stress, Neidgefühle, Unzufriedenheit. Ist es das wert?
Also es liegt jetzt so eine negative Konnotation auch in den Begrifflichkeiten, wenn wir von Protzen und Flexen sprechen. Und ich glaube, damit werden wir Statussymbolen gar nicht unbedingt so gerecht. Weil letztendlich, und ich stelle diese These mal in den Raum, haben wir sie alle. Die Statussymbole. Und sie dienen dazu, es sind ja Merkmale, Objekte, Aktivitäten, die wir nutzen, um unseren sozialen Stand auszudrücken. Das heißt, erstmal, finde ich, können wir sie doch viel positiver betrachten, weil sie uns viel Aufschluss geben über uns selbst, über unser soziales Umfeld, über unser Gegenüber. Und auch mal drüber nachzudenken, was ist es denn eigentlich für mich? Was zeige ich nach außen? Was signalisiere ich eigentlich damit?
Ist denn das Flexen, Herr Hampel, das Jugendwort Flexen für angeben oder sich zur Schau stellen, ist das ein positives Wort oder würden Sie sagen, das ist negativ besetzt?
Im Grunde ist es gar nicht mal so negativ, denn eigentlich geht es ja um soziale Miteinander, ums Gefüge, in dem man sich befindet. Und gerade bei jungen Menschen ist das besonders wichtig, sich auszutauschen mit Freundinnen und Freunden. Und das macht man heutzutage eben auch sehr, sehr viel im digitalen Raum. Und dort kommen dann solche Statussymbole auch stärker zu tragen. Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt was Negatives ist, denn eigentlich bedeutet es ja, sich auszutauschen zu bestimmten Themen und zu zeigen, wie man so lebt und wie man vielleicht auch mit anderen auftreten möchte. Es gibt natürlich auch negative Beispiele dann davon, aber grundsätzlich würde ich gar nicht so negativ bewerten.
Ich habe in dem Zuge vielleicht, ich bin über den Begriff Flex-Produkt gestolpert, als ich einen Beitrag von Funk, also dem Content-Netzwerk von ARD, ZDF gesehen habe in dem Format Hyperculture, und da ging es um Düfte, teure Düfte als ein Statussymbol unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und da wurde es eben als ein Flex-Produkt beschrieben. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, was auch zeigt, ja, in welchen Nischen wir eben auch Statussymbole sehen können. Ja, also mir war es eben nicht bewusst, oder ich würde sagen, für mich ist es kein Statussymbol, aber in gewissen Kreisen haben teure Düfte durchaus Statuspotenzial.
Ich glaube gar nicht, wenn ich das nochmal, dass es so sehr darum geht, besser zu sein als andere. Ich glaube, im hohen Maße dienen Statussymbole dazu, sich zu verorten in einer bestimmten Gesellschaftsgruppe. Also man könnte jetzt sagen, theoretisch ist die Perlenkette, das weiß frisierte Pudelchen und irgendwelche Goldschlappen, wenn ich die anhabe, dann habe ich irgendwie, ne, bin ich so die Gucci-Tante, um mal wieder eine Marke zu sagen, die irgendwie als Influencerin in Dubai lebt. Aber wenn ich damit auf eine Baustelle gehe oder eine Werkstatt laufe, dann lachen die sich scheckig über mich. So, dann ist es lächerlich. Und das gilt in alle Richtungen. Also auch der Doktortitel ist nichts mehr wert, wenn ich in einer Jugendgruppe stehe, die mit Ey Digger reden, und dann fange ich an mit Fremdworten, ich habe keinen Doktortitel, aber fange an mit Fremdworten zu reden oder mit Nebensätzen, dann sagen die auch, was bist denn du für ein Depp? So. Das heißt, es geht hier um Kontexte, in denen wir uns irgendwie also der gesellschaftliche Stand, aber auch der Gruppenstand, wo wir uns verorten wollen durch Kleidung. Und das geht eben schon morgens los, wenn ich überlege, was ziehe ich heute an? Dann ist es nicht nur der Blick aufs Wetter, ist es kalt oder warm oder brauche ich eine Regenjacke oder nicht, sondern auch so ein bisschen das, wo gehe ich heute hin und welche Kleidung ist da angemessen und was wird wie interpretiert. Also ich muss halt auch das antizipieren, was die Gruppe von mir erwartet. Und das ändert sich am laufenden Band. Also dazu gehört dann eben Insiderwissen. Darf ich im Theater eigentlich noch mit irgendwie einem schicken Kleid auflaufen oder bin ich in Berlin im Max-Gorki-Theater und da trägt man eher Jeans und T-Shirt und fällt unangenehm auf. So, ich glaube, die Leute wollen nicht unangenehm auffallen, sondern sie wollen im Zweifel positiv auffallen. Und das ist das Bemühen. Und dazu gehören dann, das ist das, was wir immer sehen haben, was die anderen nicht haben, das ist das Protzen. Aber meistens geht es erstmal nur darum, dazu zu gehören.
Da bin ich total bei Ihnen. Das ist eben, dass wir alle verschiedene Gruppen, verschiedene sozialen Kreise, wir können sagen, verschiedene Bubbles, Blasen haben, in denen wir uns bewegen. Und das können dann die Kolleginnen und Kollegen sein. Das kann aber auch meine Laufgruppe sein, zu der ich jeden Donnerstagabend gehe. Da gibt es eben andere Dinge, die Statuspotenzial haben und mit denen man versucht, dazuzugehören oder eben auch nicht. Und dass wir diese Nischen eigentlich nochmal viel genauer beleuchten können, weil es eben Statussymbole dann manchmal vielleicht gar nicht so ganz offensichtlich sind.
Heißt das denn auch, dass Statussymbole immer zeigen, was man ist, oder vielmehr doch auch das, was man gerne sein oder haben möchte?
Ich sage immer, genau, es geht mehr um den Schein. Also es geht nicht darum zu zeigen, wer ich bin. Also ganz viel, also Kultur insgesamt ist nicht das, wo ich sage, ich muss so sein, wie ich bin, sei so, wie du bist. Das ist ja so ein Werbeversprechen. Und dann werden mir irgendwelche Accessoires gegeben, die aber gerade nicht ich bin, sondern die ich anziehe oder die rumtrage oder durch die Gegend fahre. Es geht darum, wie ich sein möchte. Und da haben wir Ideale, die auch vom Zeitgeist oder vom Kulturkreis abhängig sind. Und je nachdem gehe ich ins Bodybuilding-Studio und pumpe mir irgendwie Muskeln auf oder gehe in die Bibliothek und schaffe mir Bildungswissen auf. Aber wieder nochmal immer in dem Bestreben, in der Gruppe akzeptiert zu sein und in einem Wettbewerb möglicherweise nicht zu unterliegen. Ich muss nicht unbedingt gewinnen, aber manchmal will man ja auch gewinnen. Das ist dann diese Machtthematik da drin.
Der soziale Vergleich, der liegt ja in gewisser Weise in der Natur des Menschen. Also in den 50er Jahren hat der Sozialpsychologe Leon Festinger die Theorie des sozialen Vergleichs etabliert. Und im Kern besagt diese Theorie eigentlich genau das, dass der Mensch ja durch den Vergleich mit anderen eben auch mehr über sich selbst erfährt, ja, und dass wir uns aber natürlich auch mit anderen vergleichen, wie wir vielleicht sein möchten. Und gewisse Symbole, Aktivitäten können dazu dienen, dem näher zu kommen. Mhm. Aber, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht meint hinter dem, und wenn wir an Statussymbole denken, sind wir häufig, sprechen wir von materiellen Dingen immer noch, auch wenn sie auch immaterieller Natur sein können. Aber dass dieser vielleicht Materialismus, der häufig dahinter steckt, nicht unbedingt der Weg zum Glück ist. Ja, also das ist eben auch wichtig, dass nur weil ich jetzt meinem Kind die neuesten paar Sneaker kaufe, heißt es nicht, dass es sofort viel zufriedener und glücklicher ist. Mhm. Ja, also das ist dann auch ein Trugschluss.
Sie haben den sozialen Vergleich angesprochen, Herr Hampel. Sie sind ja Mitautor der Trendstudie Jugend in Deutschland. Wie erklären Sie sich, dass junge Leute doch sehr auf Marken schauen und jeder zweite Jugendliche sich für Luxusautos begeistert?
Wir haben in unserer Studie sehr spannende Ergebnisse zu den Statussymbolen. Die werden aber in einer einzelnen Grafik, finde ich, gar nicht genug deutlich. Man muss auf die jeweilige Herkunft gucken, auf die jeweiligen demografischen Hintergründe. Und da spielt es sich dann sehr, sehr stark innerhalb der jeweiligen Zugehörigkeitsgruppe ab. Gerade das Auto ist stark männlich dominiert, während bei Frauen das deutlich weniger interessant ist. Dort ist dann vielleicht eher eine Markenklamotte noch mal interessanter. Da gibt es schon gewisse Stereotype, die sich dann auch wieder verfestigen. Bei jungen Menschen kommt es sehr, sehr stark eben auch darauf an, wie auch bei älteren Menschen, dass man diese Symbole teilen kann. Was lässt sich gut teilen? Es lässt sich gut teilen, wenn man es derzeit auch ins Digitale übertragen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch bei jungen Menschen. Nichtsdestotrotz, bei uns steht ganz oben, wenn wir alle Fragen, mal alle Gruppen rausnehmen, sondern wirklich alle Fragen, die wir haben, es sind über 2000 junge Menschen, im Alter von 14 bis 29, steht ganz oben Intelligenz. Also das sagen die meisten mit 37%. Erstmal kommt danach nichts, also manche sagen auch, Statussymbole spielen keine Rolle. Man muss natürlich trotzdem sagen, rein methodisch, nach bestimmten wichtigen Statussymbolen zu fragen, ist natürlich auch ein gewisser Punkt der sozialen Erwünschtheit. Man rechnet vielleicht dann auch damit, dass manche sagen, ich habe gar kein Statussymbol, aber vielleicht haben sie es ja doch. So wie ich auch anfangs ja gesagt habe, ich habe gar kein Statussymbol. Wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich sogar auch materielle. Ne?
Wir haben schon gesagt, es ist viel dabei Show, es ist Schein, wenn es um Statussymbole geht. Heißt das denn, man kriegt Statussymbole, gerade junge Leute, von außen aufgedrängt, also durch Influencer oder durch Werbeindustrie?
Das passiert absolut, würde ich schon sagen. Das sagen auch viele junge Menschen, dass sie gucken, was machen andere, was machen auch berühmte Personen, auch Personen, denen sie vielleicht nacheifern, im positiven und im negativen Sinne. Influencer haben einen extremen Einfluss auf junge Menschen. Nichtsdestotrotz zeigt es ja auch bei jungen Menschen, gerade wenn sie Intelligenz als Vorderstes nehmen, dass immaterielle Statussymbole auch dort sehr, sehr beliebt sind. Und auch viele Statussymbole extrem untergeordnet sind. Also vielleicht auch unter der Oberfläche ablaufen, zum Beispiel Arbeitsthemen, wie zum Beispiel Homeoffice oder die Work-Life-Balance, die man vielleicht nicht direkt nennen würde, aber die bei jungen Menschen auch immer wichtiger wird.
Ich glaube, wenn wir gerade auf Jugendliche blicken, ist das Thema Statussymbole besonders spannend, weil das natürlich so mit Beginn der Pubertät, also wenn aus Kindern Erwachsene werden, das natürlich auch was mit dem eigenen Selbstbewusstsein macht und sie in gewisser Weise ja empfänglicher für Geltungskonsum werden. Und da kommen dann Marken zum Tragen, die Orientierung bieten und in gewisser Weise eben auch identitätsstiftend wirken können. Und das zu reflektieren, ist natürlich auch für Eltern, ja, die ihre Kinder dann auch in dieser Phase, ja, dieser Lebensphase begleiten, durchaus relevant.
Sie sagen, in der Pubertät wird das wichtig. Wann fängt das denn an? Womit geben Kinder im Kindergarten an vielleicht?
Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was da gerade die neuesten Spielzeuge sind, die da beliebt sind. Ich kann tatsächlich von mir selber sprechen, wenn ich zurückdenke an meine Zeit in der Grundschule. Da war das Sammeln von Diddleblättern, also diese Maus auf diesen Notizheften, das war irgendwie ein Statussymbol. Ja, wer hat welches Blatt schon gesammelt und in seiner Sammelmappe? Und es gab damals die Pokémon-Karten und ich weiß nicht was. Das waren damals Dinge, die Statuspotenzial hatten, wo man eben dazugehören wollte, ja. Und das verändert sich im Laufe der Zeit. Und ich glaube, das ist auch für uns aus heutiger Perspektive interessant, darüber nachzudenken, was waren denn eigentlich die Dinge, die mir in verschiedenen Phasen meines Lebens wichtig waren, die Statuspotenzial hatten? Und wie verändert sich das auch? Das ist eigentlich in diesem, ja, wenn man mal so in die Selbstreflexion geht, kann das sehr aufschlussreich sein über das eigene Selbst.
Ja, ich glaube, bei Kindern und Jugendlichen ist es auch ganz, ganz relevant zu sehen, was passiert außerhalb der Zeit in der Schule. Also wenn ich auch an meine eigene Schulzeit zurückdenke, war der spannendste Tag des ganzen Jahres, war der erste Schultag nach den Ferien, wo man erzählt hat, was ist passiert, wo hast du deinen Urlaub verbracht. Da wurden Statussymbole auch wahr, aber auch in der normalen Schulwoche am nächsten Morgen, ich weiß noch, als ich das allererste Mal beim Fußballspiel war, ich bin großer Fußballfan, durfte damals, ich glaube mit 13 Jahren zum ersten Mal zum Spiel fahren und am nächsten Morgen, ich war total aufgeregt, fast aufgeregter als beim Spiel, das meinen Mitmenschen, meinen Schülerinnen, meinen Kolleginnen dazu erzählen, also die mit mir in der Klasse waren. Und das war super interessant, weil die auch aufgeregt waren und wissen wollten, hey, wie war es denn jetzt eigentlich? Und das war dann schon vielleicht auch ein Statussymbol, das sich dann aber erst am nächsten Morgen so richtig gezeigt hat und gar nicht in dem Moment, wo ich im Stadion war. Ich hatte noch kein Smartphone natürlich, konnte es auch gar nicht aufnehmen.
Ich habe immer noch das Gefühl, es ist so viel negativer Unterton in dem Statussymbol. Und ich möchte nochmal auch gerade bei Jugendlichen darauf hinweisen, also wir als Menschen, unser Grundbedürfnis ist ja aus der Ohnmacht des Babys, das komplett angewiesen ist auf Betreuung, Versorgung, auf alles, in eine Selbstwirksamkeit zu kommen, in ein Autonomiebestreben, das wir gerade als junge Menschen immer stärker haben. Dann als Jugendliche merken wir, ich bin den Erwachsenen schon ganz schön nah dran, ich brauche die eigentlich gar nicht mehr. Das sind ja Schritte, die da sind. Auf diesem Weg der Selbstermächtigung, der Entdeckung der Selbstwirksamkeit, gucken wir natürlich, was wir denen unterstellen, die das schon tun. Und dann sind Äußerlichkeiten und Marken oder Klamotten oder Autos, also wenn jetzt jeder zweite Jugendliche das sagt, dann muss man einfach sagen, jeder zweite Erwachsene oder wahrscheinlich noch mehr fährt Auto. Also das heißt, das ist irgendwie ein Teil, der dazugehört. Rauchen gehörte früher lange dazu, jetzt ist es das Vapen oder Alkohol trinken, das sind alles kulturelle Leistungen, denen die Jugendlichen permanent sozusagen ausgesetzt sind und wo die sagen, das ist Teil von Erwachsensein. Und dann entstehen solche Gelüste. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass die in der Kita protzen wollen, wenn sie sich rosa Klamotten anziehen, sondern sie kriegen irgendwie mit, dass das ist aber ein süßes Mädchen und das ist aber niedlich und so weiter. Das wird positiv in der Gesellschaft aufgenommen und ich glaube, es geht um eine Akzeptanz in der Gesellschaft und dann zu merken, das kann ich steuern durch mein Verhalten und durch meinen, was auch immer, durch meine Kleidung, durch diese Dinge. Und als Erwachsene tun wir das unbewusst, tun es aber eigentlich permanent und am laufenden Band.
Statussymbole haben für mich diese negative Konnotation auf jeden Fall nicht verdient. Also sie dienen wirklich, um unsere Zugehörigkeit auszudrücken. Und gerade Jugendlichen kann das natürlich helfen in dieser Selbstfindungsphase. Ja? Gut ist natürlich, wenn wir unsere Identität, unser Selbstverständnis nicht rein auf materiellen Dingen begründen, ja? Sondern wenn es uns eben gelingt, auch auf die immateriellen Aspekte zu schauen. Herr Hampel hatte das ja gerade auch schon beschrieben mit dem Fußballspielen beispielsweise. Ja? Also auch das, gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten zu haben, auch das sind Dinge, die Statuspotenzial haben.
Also Identität, Selbstfindung, Selbstwirksamkeit, heißt das dann auch, dass die Lust auf Statussymbole oder vielleicht auch auf Luxus mit dem Alter zurückgeht?
Ja, sie ist abhängig, würde ich sagen, von dem sozialen Umfeld, in dem ich bin. Also wenn Sie, Frau Gierke, jetzt sagen, also ein bisschen war ja so ein Muss oder sollte dahinter, so eine moralische Ebene, dass es auch wichtig ist, immaterielle Güter zu haben, dann sage ich, ja, das sind auch Statussymbole. Eben Bildung hatten wir ja schon, aber es gehört auch, Understatement ist ein Statussymbol. Ich muss mir halt leisten können zu sagen, Auto brauche ich nicht. Fahre ich nicht. Also da kriege ich eine hohe Akzeptanz. Also ja, ich kann sagen, ich mache eine Kreuzfahrtreise, dann kann ich vielleicht glänzen in meinem Tennisclub oder vielleicht auch in meinem Altenheim. Aber wenn ich sage, ich mache jetzt eine Kreuzfahrtreise, dann habe ich auf der Fridays for Future Demo nichts gewonnen. So, das heißt auch hier kontextabhängig. Fürsorge ist ein hohes Element. Bin ich Mutter, dann bin ich in bestimmten Kontexten oder Vater sein. Habe ich eine fürsorgliche Seite oder ich engagiere mich in irgendwie in einem Kirchenkreis oder sonst wo, das sind immaterielle Güter, aber die haben einen Wert in bestimmten Umfeldern. In einem Umfeld, wo es um körperliche Fähigkeiten geht, um Dynamik, ich sage jetzt wieder den Sportverein, da kann ich mich 100-mal im Kirchenchor engagieren, da sagen die alle, du bist aber eine Flasche. Während ich andersrum mit meinen Muskeln und meinen Fertigkeiten im Federballspielen im Kirchenchor nicht punkten kann.
Wir sehen schon, dass immaterielle Dinge eben bedeutsamer auch werden. Also so ein gesunder Lebensstil, ja, also sei es eben mit Blick auf Sport oder Ernährung, Thema Nachhaltigkeit, das ist natürlich klar, da kann ich mit dem Lastenrad vielleicht punkten, ja, und damit, dass ich kein Auto fahre und in anderen Kreisen ist es doch der Porsche als vielleicht Klassiker unter den Statussymbolen, der dann eher gesehen wird. Und ich glaube, es ist interessant, wenn wir den Blick auch nochmal weiten, auch auf die Online-Welt, können wir sagen, ja, also was passiert jetzt, wenn künstliche Intelligenzen dazukommen, wenn es vielleicht auch der Umgang mit diesen Technologien Statuspotenzial entwickelt oder aber auch, wenn wir in die Gaming-Industrie blicken, ja, wenn Anbieter von Spielen anfangen, mit Luxusmarken zu kooperieren und die Spielerinnen und Spieler ihre virtuellen Avatare dann in Designerkleidung kleiden können. Da gibt sich nochmal so eine ganz neue Welt der Statussymbole auf.
Angeben und flexen, wie wichtig sind Statussymbole? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Kommunikationsberaterin Claudia Cornelsen, der Wirtschaftspsychologin Lioba Gierke und dem Jugend- und Organisationsforscher Kilian Hampel. Wir haben gesagt, immaterielle Statussymbole, die gewinnen an Bedeutung, Intelligenz, Bildung, Fürsorge, davon war die Rede. Allerdings funktionieren Statussymbole ja nur, wenn andere Notiz davon nehmen, also wenn man jemand anders damit beeindrucken kann. Muss man also davon reden, wie schlau, erfolgreich und fürsorglich man ist?
Also ich glaube, es geht darum, dass man das Statussymbol lesen können muss. Ja, das heißt, wenn ich jetzt auf nachhaltige Kleidung setze und eine Bluse trage von einem nachhaltigen Modelabel, wo kein Markenname zu erkennen ist, dann wird diese Bluse ihr Statuspotenzial nur entfalten können, wenn jemand anderes genau den Blick dafür hat. Ja, also das heißt, ein Statussymbol nützt erstmal nichts, wenn ich es nur zu Hause bei mir im Keller verstecke. Ich muss es irgendwie nach außen hin tragen und dann brauche ich aber auch ein Gegenüber, das es lesen kann und dem auch eine gewisse Bedeutsamkeit beimisst. Auch nur dann kann diese Person davon letztendlich natürlich beeindruckt sein oder eben auch nicht.
Nehmen wir mal das Beispiel Reisen und Freizeit. Mhm. Das ist ja, steht ja auch ziemlich weit oben bei den aktuellen und modernen Statussymbolen. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, inwiefern sich da was verändert hat.
Genau, ich habe ja in meinem Buch, das jetzt nicht mehr lieferbar ist, vor 20 Jahren erschienen ist, da habe ich eben diese 7 Statuskarten aufgemacht und eine davon hieß die Weltläufigkeit, weil das immer etwas ist, wo man quasi so dieses Christoph Kolumbus oder Marco Polo Symbol hat, da hat einer die Welt gesehen, der kennt sich aus und das, da würde ich sagen, gibt es ein hohes Maß an Zeitgeistveränderung, dass eben das Reisen, dieses Paris, New York, Tokio-Gefühl, dass das sich ein bisschen verändert und dass wir heute ganz stark auf sogenannte Street Credibility denken. Also dass es ein starkes Zeichen ist, Schriftsteller wie Clemens Meyer, der dann sehr betont, dass er eben ein Underclass-Kid ist und es geschafft hat und so weiter. Das gibt es im Schriftstellerbereich sehr stark. Da verbindet sich also dieses Aufsteigermotiv mit dem Intellektuellen und so. Und da gibt es neue Arten von Weltläufigkeit nach dem Motto, ich bin jetzt nicht das Upper Class Kid, das auf dem humanistischen Gymnasium war und alle Bildungssachen in die Windeln gelegt bekommen hat, sondern ich habe mir das wirklich hart selbst erarbeitet und kann aber die andere Sprache auch noch. Wir leben das auch in der migrantischen Bevölkerung, dass die sagen, ja, ich spreche 5 Sprachen und eine davon ist eben auch Kanak-Deutsch, also diese Mischung aus Türkisch oder welcher Sprache auch immer und Deutsch. Und das ist eine Kunstfertigkeit oder bei Schauspiel, denn es ist genauso, dass sie sagen, ich kann Bayerisch, ich kann Dialekte, Akzente sprechen und so weiter. Da entsteht eine neue Form von Weltläufigkeit, die jetzt nicht unbedingt an das physische Reisen um die Welt geknüpft ist. Fast im Gegenteil, weil diese Reisen eben in der Regel ja klimaschädlich sind und wir durch diese wachsende Klimaproblematik merken, du bist kein Guter, wenn du Reisen machst. Du gehörst zu den Bösen.
Mhm.
Das ist in einer bestimmten vielleicht Blase, kann man sagen, genau, wo das so bewertet wird. Ich würde viel eher sehen, dass es bei Reisen dann eben nicht darum geht, vielleicht den eigenen Wohlstand unbedingt auszudrücken. Also es muss vielleicht nicht die teuerste Reise sein, aber dass es viel stärker darum geht, diese Exklusivität von besonderen Ereignissen herauszustellen. Ja, also, dass eine Reise eher genutzt wird, um die eigene Persönlichkeit, Identität zu betonen und gar nicht so sehr zu sagen, ich habe jetzt ein paar tausend Euro für die Kreuzfahrt ausgegeben.
Herr Hampel, wie sieht das bei den jungen Leuten aus?
Junge Leute sind da sehr, sehr stark betroffen, auch vom jeweiligen Zeitgeist, wurde ja vorhin schon angesprochen. Und gerade wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann erleben wir auch beim Thema Reisen einen Riesenumschwung. Thema Corona-Pandemie, als eines zum Beispiel, wo es auf einmal sehr, sehr beliebt war und auch angesehen war, durch den Schwarzwald zu pilgern oder Bilder im Saarland zu machen, die wunderschön sind. Wo man auch schätzen gelernt hat, wie schön das eigene Land ist, man dort auch tolle Ausflüge machen kann, ohne fliegen zu müssen. Dazu kommt natürlich der Klimaaspekt, der viele junge Leute umtreibt, aber auch hier und generell bei Statussymbolen, besonders bei jungen Menschen, muss man auch den wirtschaftlichen Kontext mit beachten. Und viele sagen, ja, es ist zum Teil einfach noch sehr günstig zu fliegen, deswegen bietet sich das für mich an. Und wir erleben gerade bei jungen Menschen derzeit, was die wirtschaftliche Lage angeht, eine zum Teil sehr, sehr prekäre Situation. Wir haben ein Fünftel junger Menschen, die sagen, sie haben Schulden. Das sind zum Teil geplante Schulden, aber das sind auch zum Teil Schulden aufgrund von Statussymbolen eindeutig. Das bin ich wieder sehr im Negativen, tut mir leid, Frau Cornelsen. Aber wir erleben gerade bei jungen Menschen, zum Beispiel bei Schülerinnen, einen Anstieg von Klarnerschulden, die daherkommen, dass Klarna ja explizit damit wirbt, kauf etwas jetzt, bezahlst es 30 Tage später. Und das hat man in den letzten Jahren ziemlich gemerkt, auch auf TikTok, einen Hashtag gesehen, einen Trend zu zeigen, hey, wie viel Schulden habt ihr eigentlich derzeit? Warum könnt ihr euch diese coolen Klamotten jetzt leisten? Und beim Reisen ist das ein bisschen ähnlich, aber vielleicht ein bisschen positiver zu sehen, weil man eben sagt, ja, vielleicht kann ich es mir leisten, klimafreundlich zu agieren, vielleicht dann auch nur eine Zugfahrt zu machen nach Paris oder ich nehme halt doch den Flieger. Und gerade was Umweltbewusstsein angeht, sagen viele junge Menschen, manche sagen, sie wären gern umweltbewusster, können es aber nicht sein. Andere sagen, sie können es sein, aber es ist schon echt ein Luxus für sie.
Andererseits ist es doch so, dass man seinen Status in Social Media mit Fotos oder sonst irgendwie zeigen kann. Und ja, ein Status, den man zeigt, heißt noch nicht unbedingt, dass da auch wirklich was dahinter steckt, was auch wahr ist und echt ist. Das haben wir ja schon gesagt, dass Schein eine große Rolle spielt. Und trotzdem ist das so, wie Sie es gerade erklärt haben?
Ja, ich würde schon sagen, nichtsdestotrotz, es gibt auch Trends auf Social Media, wie zum Beispiel den Schein ein bisschen aufdecken. Gerade bei jungen Menschen, die nach dem Abi nach Asien fliegen und dort eine kleine Weltreise machen. Und da gibt es auch verschiedene Trends, wo man zeigt, so war es eigentlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so sieht es wirklich aus. Ein bisschen mit dem Schein dann spielen und auch zu zeigen, so cool, das ist es gar nicht. Ich bin vielleicht auch cool, weil ich diesen Schein gar nicht so mitgehe, sondern ich zeige euch ein bisschen das Kritische. Gebt ja auch die Kehrseite dann.
Herr Hampel, ich bin Ihnen total dankbar, dass Sie dieses soziale Thema da reingebracht haben und auch das Schuldenthema. Weil nochmal, meine These ist ja, das ist nicht immer nur, ich will protzen und angeben, sondern ich will dazugehören. Und wir haben in Deutschland immerhin eine Armutsquote von knapp 20%. Also jeder fünfte Person lebt in Armut. Das heißt, die hat wirklich nicht viel Geld. Und da geht es auch nicht darum, das zu haben, sondern eben überhaupt dazugehören zu wollen. Und die sozialen Medien vermitteln halt das Bild, weil die Leute sich dann am Palmenstrand und so weiter fotografieren. Ja. Zum Teil jetzt auch KI gefüttert, noch wildere Dinge tun. Da ist ein großes Gepose im Gange. Das wird auch von der, muss man dazu sagen, von der Social-Media-Industrie, die ja Geld damit verdient, auch entsprechend mit Algorithmen hinterlegt. Das heißt, bestimmte Sachen fliegen dann auch mehr und es ist werbegetrieben. Das alles muss man mitdenken. Und wenn ich als junger Mensch sage, ich will dazugehören, dann muss ich diese Dinge mitmachen. Und dann fange ich an, nicht weil ich angeben will, sondern einfach nur, weil ich dazugehören will, mitspielen will in diesem Social-Media-Game, mich eben zu verschulden. Und das halte ich für ein Riesenproblem. Und nochmal, also meine These bleibt, Statussymbole dienen vor allen der Zugehörigkeit und weniger der Überlegenheit oder des Geprotzes und Geposes.
Es gäbe aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich engagiere mich jetzt sozial, ich bin besonders fürsorglich oder ich mache ein Understatement, dann habe ich meine Art von Statussymbolen, aber na, da muss man erstmal das Selbstwertgefühl dafür haben, um das machen zu können wahrscheinlich,
genau.
Oder?
Ganz genau. Das ist doch das, wenn ich als junger Mensch nicht, also wenn ich ein entsprechendes Elternhaus, ein entsprechendes soziales Umfeld habe, wo ich in der Weise auch genährt werde, emotional, intellektuell, nach dem Motto, es braucht jetzt nicht die teure Uhr, das fette Auto, sondern andere Dinge sind wichtig, dann ist gut. Dann werde ich auch rangeführt an bestimmte, ich sage, dann gehe ich ins Konzerthaus. Das alles ist aber ja schon Teilhabe, soziale Teilhabe, die eben schon einen bestimmten Status voraussetzt. Wir sind sehr klassistisch in unserer Gesellschaft und da gibt es eben große Ausschlusskriterien und das ist eben diese Hass und Hetze, die wir auch erleben, dass Leute verlacht werden, weil sie peinlich sind, cringe, ist ja auch ein Jugendwort, weil sie peinlich sind, weil sie eben diese kulturellen Codes nicht beherrschen und nicht wissen, wie man sich richtig anzieht, wie man sich richtig benimmt, wie man sich richtig ausdrückt und dann eben peinlich sind.
Was mich zu der Frage bringt, müsste Status oder müssten auch Statussymbole in einer demokratischen Gesellschaft dann nicht eigentlich verpönt sein? Die haben ja auch was mit Geld und Macht zu tun, das haben wir gerade so festgestellt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber auch nicht, also ja auch nicht immer. Ja, also wenn ein Kind besonders gut im Fußballspielen ist, ja, dann kann das natürlich auch durchaus Statuspotenzial haben für das Kind, solange es sich in einem sozialen Umfeld bewegt, in dem das auch Anerkennung erfährt dafür. Wir können wirklich, und da würde ich auch breiter drauf blicken wollen, auf Statussymbole auch mit der Sinnfrage appellieren. Ja, vielleicht ist es auch ein Statussymbol für jemanden zu sagen, naja, ich möchte einen besonders kleinen CO2-Fußabdruck haben. Ich will nochmal zurückkommen auf was Frau Cornelsen gerade gesagt hat, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben natürlich sehen, dieser große Wunsch dazuzugehören und der ist eben auch ja in uns als Menschen und das ist eigentlich ja auch schön, ja, dass der Mensch dazugehören möchte. Wir sind soziale Wesen und die Herausforderung dabei ist natürlich, dass es in einem gesunden Ausmaß bleibt, ja, dass wir jetzt nicht uns nur über den Konsum bestimmter Marken definieren und hinterher hochverschuldet bei Klarna sind, was Herr Hampel gerade beschrieben hat, sondern dass wir eben einen differenzierten Blick finden und da, und das wäre dann vielleicht auch, ich will nicht sagen, mein Appell an die Hörerschaft, aber vielleicht doch so die Ermutigung, nochmal selbstkritischer und reflektiert auf den eigenen Werdegang zu blicken, auf das, was uns heute ausmacht, was uns prägt, wo möchten wir eigentlich dazugehören, was sagt das über uns aus, um dann natürlich auch vielleicht bewusster zu agieren mit Blick auf Statussymbole.
Ja. Ich würde das Demokratie-Thema nochmal gerne aufgreifen, Frau Theis. Ich glaube nicht, dass wir Statussymbole verbieten müssen oder sowas. Ja, ist also keine Anti-Status-Diktatur oder so. Ich glaube, es hat auch gar nicht mit Demokratie zu tun, sondern eigentlich eher mit Marktwirtschaft und mit einer zunehmenden Privatisierung von Räumen. Wenn ich also keine Orte mehr habe, wo sich Jugendliche treffen können und sie dann sich bei McDonald's treffen müssen, weil es sonst keine Orte gibt, oder im Einkaufszentrum rumlungern, weil sie keine anderen Orte haben, wo sie kostenlos einfach sein können, dann führt das eben genau dazu, dass ich Geld brauche, um mich dort aufzuhalten oder ständig auch Verführungen ausgesetzt bin. Das Marketing ist ja stark dabei, mich zu reizen und zu sagen, das musst du haben, das musst du sein. Wenn wir keine Gemeinschaftsräume mehr als Demokratie anbieten aus Kostengründen dann und alles dem Markt überlassen, dann werden wir auf die Dauer sozusagen nur noch Statussymbole haben und irgendwann auch wieder eine ständische Gesellschaft haben. Dem entgegenzutreten heißt, wir müssen Zivilgesellschaft fördern, wir müssen Einrichtungen und Orte fördern, wo Menschen sich aufhalten können.
Kann ich auch aus dem digitalen Aspekt sagen. Es wird sehr oft auf junge Menschen geschimpft, dass sie, weil sie nicht mehr rausgehen, nur noch im digitalen Raum rumhängen und sich dort austauschen und Trends entwickeln, die wir alle Erwachsenen nicht mehr verstehen. Erstmal stimmt das nicht zu 100%. Es gibt viele junge Menschen, die sagen, sie würden auch gerne weniger am Handy hängen, können das aber nicht, weil eben diese Räume, die Sie gerade angesprochen haben, Frau Cornelissen, abgeschafft wurden. Und viele junge Menschen fast schon als Hilferuf sagen, wir brauchen wieder mehr Räume und das geht gerade nicht ohne das Digitale. Wir können gar nicht richtig kommunizieren, wenn wir nicht das Handy hätten. Und das ist auch durch die Corona-Pandemie entstanden und danach durch wirtschaftliche Sorgen eben auch verstärkt worden. Die richtige Freiheit konnte nicht wieder genutzt werden, genossen werden, weil viele junge Menschen gesagt haben, ich schaff's jetzt gerade gar nicht, aufgrund der wirtschaftlichen Probleme, mich jetzt groß zu verabreden und mal ein Wochenende mit meinen Freunden irgendwo hinzufahren. Und da ist es schon extrem wichtig, sich auch selber zu überlegen, wenn wir das Handy nur verteufeln, das Smartphone nur verteufeln, auch selber zu schauen, wie abhängig bin ich eigentlich von meinem Smartphone, wie wichtig finde ich das für mein Leben. Und gerade ältere Menschen, wenn ich auf Vorträgen unterwegs bin und über junge Menschen spreche, höre ich als erstes, ja, die hängen nur noch im Handy und das ist wirklich ein Riesenproblem. Gleichzeitig, sobald der Vortrag zu Ende ist, holt jeder sein Handy raus, sein Smartphone raus und checkt erstmal, was er in 1,5 Stunden jetzt verpasst hat. Und da muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln, weil vorher wurde ziemlich geschimpft auf die jungen Menschen, die nur noch im Handy hängen, aber eigentlich gehört es halt inzwischen dazu, auch gar nicht so negativ, es ist Teil unserer Realität.
Und ich finde, es ist ein ganz schönes Beispiel, was nochmal so diesen Zeitgeist von Statussymbolen ausdrückt, weil wir gleichzeitig jetzt in gewissen Kreisen schon so ein Neustatussymbol vielleicht sehen in der Ästhetik des Offline-Seins. Mhm. Ja? Also, dass es schon Kurse dazu gibt, wie gelingt denn der Digital Detox? Also, dass ich mich tatsächlich auch stärker zurückziehe aus der Online-Welt, mehr im Hier und Jetzt bin, mehr stärker wieder Herr oder Herrin meiner eigenen Aufmerksamkeit werde. Das heißt, vielleicht hier auch ein Statussymbol der Zukunft.
Mhm. Ja. Schauen wir nochmal kurz auf erfolgreiche Menschen oder auf Prominente, wie die mit Statussymbolen umgehen. Wenn wir jetzt das Beispiel Donald Trump nehmen, einer seiner Vorgänger George W. Bush sagt, Trump sei ein Angeber. Mark Zuckerberg setzt auf Quiet Luxury, also möglichst unauffällig die teuren T-Shirts tragen. Joe Biden trägt französische Hookerschuhe, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Gehen Prominente oder erfolgreiche Menschen anders um mit Statussymbolen?
Vielleicht sehen wir hier nochmal so eine bewusstere Reflexion dessen, was nach außen getragen wird. Ja, also wenn Donald Trump seine rote Kappe trägt mit Make America Great Again, dann hat das natürlich eine Signalwirkung nach außen. Vielleicht, ich bin einer von euch. Ja, also diese Symbole haben eine Außenwirkung und die wird sicherlich bei prominenten Persönlichkeiten kritisch beäugt und beraten, was man tatsächlich mit diesen Symbolen auch signalisieren möchte.
Frau Wagenknecht und ihr Pelzkragen. Hat da jemand von Ihnen eine Idee?
Ich würde sagen, das ist Russland-schick, aber das ist auch ein bisschen gehässig.
Christian Lindner hat einen Shitstorm abbekommen, als er auf Sylt geheiratet und im Privatflugzeug angereist ist. Zu Recht?
Naja, es gibt keine Notwendigkeit, mit einem Privatflugzeug durch die Gegend zu reisen. Deshalb kann man sagen, das war jetzt nicht, da ist der Pelzkragen schon, der wärmt ja wenigstens noch. Aber da kann man sagen, das ist Geprotze, natürlich ist es Geprotze.
Wo ist die Grenze?
einen Christian Lindner, aber auch eine Sarah Wagenknecht, sie zeigt, signalisiert wieder bestimmten Gruppen, deshalb sage ich Russland-Connection, wo der Pelzkragen en vogue ist, wo das als schick gilt in bestimmten Kontexten. Und das Privatflugzeug hat ja natürlich auch. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe kein Auto, ich habe mein Flugzeug und damit fliege ich auch selber. Das ist mein Hobby. Man muss halt so und so viele Stunden im Jahr fliegen, damit man, es ist halt ein tolles, teures Spielzeug, mit dem sie dann auch das als Verkehrsmittel benutzen. Die signalisieren, Christian Lindner signalisiert einer einkommensstarken Gruppe oder der Gruppe von wenigen Millionären, ich bin einer von euch, ich weiß, wie man lebt, ich weiß, wie man Spaß hat. Das ist aber nicht anders, als wenn man in einer bürgerlichen Familie im Vorort wohnt, in einem Familienhaus und sagt, ich habe einen Kamin oder ich habe sowieso Grill, an dem am Wochenende gibt es hier Bratwürste oder Nackensteak oder so. Das sind einfach Sachen, wo man sagt, so ist man hier bei uns.
Genau, es hat eben einfach diese Signalwirkung. Und die Frage ist natürlich immer, in welchen Kreisen möchte ich gesehen werden?
Genau. Ja.
Herr Hampel, kann man mit Statussymbolen Politik machen?
Ja, ich denke schon, es wird nicht ausreichen. Aber grundsätzlich kann man damit seine WählerInnen, seine Wählerschaft ansprechen und ganz eindeutig als Signalwirkung zeigen, ich gehöre zu euch, ich bin einer von euch. Gleichzeitig kommt es auch bei jungen Menschen, aber auch bei älteren Menschen dann darauf an, was passiert eigentlich tatsächlich in der Lebensrealität. Und da reicht es nicht aus, nur mit einem Statussymbol zu protzen und grundsätzlich sich der Gruppe zugehörig zu fühlen, sondern es muss dann natürlich darüber hinausgehen.
Und wir haben ja auch schon gehört, dass wir Statussymbolen nicht unbedingt trauen können, ne?
Genau, die Glaubwürdigkeit ist ein wichtiger Punkt dabei. Und ich würde sagen, ja, man muss als Führungskraft, das ist jetzt auch egal, ob man in der Wirtschaft unterwegs ist oder in der Politik, auch bestimmte Statussymbole nutzen. Weil wenn jetzt, es gab mal in Bremen einen Bürgermeister, der immer mit dem Fahrrad fuhr. Das funktioniert, wenn man Oberbürgermeister Scherf hieß, genau. Also der fuhr immer mit dem Fahrrad, das funktioniert. Der war allerdings auch 2 Meter groß und so. Und der hatte so eine Statur. Auf der Provinzebene funktioniert das. Aber wenn jetzt Scholz immer mit dem Fahrrad fahren würde, dann, gut, dann hätte er immer noch 10 Bodyguards um sich herum. Aus Sicherheitsgründen. Trotzdem würde man ihm nicht so richtig abnehmen, dass er Kanzler ist. Das heißt, wir haben auch Erwartungen an bestimmte Personen. Extrem merke ich das, wenn ich Frauen berate, die plötzlich in einer Führungsposition, Leitungs-CEO-Frau sind, dass dann die Frage ist, wie ziehe ich mich an? Wie lasse ich mich fotografieren? Welche Gestik, welche Mimik habe ich? Diese Gratwanderung zwischen, ich bin eine attraktive Frau, da muss dann der Kopf geneigt sein und freundlich gelächelt und der Lippenstift getragen sein, bis zu ich kann mich aber durchsetzen und habe Kraft, da haben wir sofort Männergesten vor Augen, verschränkte Arme, Hände in den Hosentaschen, breitschultriges Stehen. Macht eine Frau das? Ja, dann heißt es sofort Mann-Frau, also Merkels Hosenanzug, waren genau diese Debatten. Personen stoßen auf eine geringere Akzeptanz, wenn sie, bei den Frauen ist es am leichtesten zu zeigen, wenn sie zu feminin sind, dann sind sie nicht durchsetzungsfähig, wenn sie zu, sage ich, maskulin sind, also klassische Machtsymbole zeigen, also die teure Rolex tragen, das ist nämlich kein Frauenutensil, das ist ein Männerutensil. Dann würden alle sagen, boah, du bist ja gar keine richtige Frau, was bist du denn für eine? So, und an diesen Punkten nochmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir akzeptieren, dass es nicht unbedingt Geprotze ist, wenn ein Christian Lindner rumfliegt, sondern dass er signalisiert, ich gehöre zu denen, die dieses Land führen können.
Mehr Mut zu Statussymbolen also. Wie konnten Statussymbole der Zukunft aussehen?
Ich habe ja gerade schon einmal so das Thema angesprochen, Ästhetik des Offline-Seins, ja, also dass das vielleicht etwas ist, was neu hinzukommt, aber auch gesunder Lebensstil, der sicherlich Statuspotenzial entwickeln und entfalten kann. Und gleichzeitig, ja, wir sagen ja, für die einen das Auto Klassiker unter Statussymbolen und ist es heute vielleicht nicht mehr eher das Lastenrad. In anderen Kreisen hat es sein Statuspotenzial beibehalten. Das heißt, so die pauschale Antwort zu sagen, das werden die Statussymbole der Zukunft sein, fällt natürlich schwer. Nichtsdestotrotz lohnt es sich auch, die Online-Welt sicherlich im Blick zu behalten, was jetzt mit KI und weiteren technologischen Entwicklungen auf uns zukommt und auch den Umgang mit diesen Technologien betrifft.
Herr Hampel, was würden Sie sagen, ist das peinlichste Statussymbol, das Ihnen jemals begegnet ist?
Hui. Bei mir war es letztens zum Beispiel so, ich habe mit meinem Hausmeister gesprochen und gesagt, ich müsste was aufnehmen, eben so ein Interview. Und es wurde aber währenddessen gebohrt. Und ich dachte eigentlich, wenn ich sage, es ist ein Radiogespräch, dass es vielleicht ganz cool kommt. Habe aber bei ihm gemerkt, das ist absolut überhaupt nicht cool, was ich da jetzt gerade sage. Er hat die Augen verdreht und hat eigentlich so gesagt, ah ja, der Typ, der die ganze Zeit an seinem Laptop hängt. Ich habe mich selber relativ peinlich gefühlt, weil das überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich habe mich danach geschämt und mir gedacht, okay, da musst du, glaube ich, nicht mit jemandem ankommen. Sag einfach, du brauchst deine Ruhe, dann passt es auch.
Frau Cornelsen. Letzte Frage an Sie. Das langweiligste Statussymbol, das Ihnen jemals untergekommen ist. Fällt Ihnen da was ein?
Ich glaube, fast alle, die wir heute genannt haben, also ne, die ganzen P-Worte, die Sie da anfangs genannt haben, weil die so abgelutscht sind. Aufregend fände ich, wenn wir ein Statussymbol wiederentdecken würden, nämlich die Strumpfhose. Ist ja heute so ein Erotik-Accessoire für Frauen, wenn sie, also bestimmte Arten von Strumpfhosen. Sie war aber mal das Machtsymbol für Männer. Wenn man ins Museum geht und sich mal Gemälde anguckt von alten Herrschern, sieht man auch sowas wie Ludwig den 14. oder 15. oder so. Die trugen Strumpfhosen und zeigten ihr Bein dann, das mit manchmal auch blauen oder gar rosafarben. Rosa war auch eine Herrscherfarbe mal. Das waren Machtsymbole. Insofern finde ich, also Statussymbole, die wir als solche erkennen, langweilen mich. Statussymbole, die neugierig machen, finde ich viel besser.
Angeben und flexen, wie wichtig sind Statussymbole? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei waren die Kommunikationsberaterin und Autorin Claudia Cornelsen, Dr. Lioba Gierke, Wirtschaftspsychologin und Mitautorin des Buchs Statussymbole im Wandel und Dr. Kilian Hampel, Politikwissenschaftler, Jugendforscher und Organisationsforscher. Danke Ihnen fürs Mitreden und danke fürs Zuhören, sagt Marion Theiß.